Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und heute sind wir wieder zurück mit den literarischen Entstehungsgeschichten. Und wie immer möchten wir uns am Anfang der Folge bei euch bedanken, dass ihr abgestimmt habt, weil es ist ja ein Versus-Format. Das heißt, die Pia und ich haben jetzt auch beschlossen, dass wir uns um den Sieg betteln. Wer am Ende des Jahres mehr Stimmen hat, Pia, haben wir eigentlich schon einen Wetteinsatz aufgemacht?
Also ich bin dafür, dass der Wetteinsatz sehr niedrig ist, aus überhaupt nicht eigennützigen Gründen. Sicher Tee.
Ich glaube, Tee haben wir gesagt, gell? Eine Packung Tee.
Ja.
Passend dann zu Tea Time, in Ehren, zu Ehren von der Tea Time mit der Sherry und der Jacqueline. Ja, weil der Zwischenstand, ich traue es mir gar nicht sagen. Ich versuche nämlich, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, bescheiden dabei zu bleiben. Magst du vielleicht sagen, in unserer letzten Folge, das waren die literarischen Entstehungsgeschichten, Gregory Maguire versus Elizabeth Barrett Browning, welche der Geschichten da gewonnen hat?
Ja, natürlich wieder deine. Ich bin ja immer nur der Meinung, dass da irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Aber sie hat schon wieder gewonnen, die Christina, mit Elizabeth Barrett Browning. Es war aber auch eine sehr interessante Geschichte, muss man sagen.
Danke, du hast mich nämlich auf die Geschichte gebracht. Also.
Ja, ich habe sie nicht vorgetragen. Das ist der wichtigste Teil. Das hast du schon wieder gewonnen, Frechheit.
Jetzt bin ich schon in Führung, gell?
Ja, eben, extrem. Also ich muss irgendwann jetzt einmal aufholen.
In Kürze werden wir das dann hoffentlich auch festhalten mit den Zahlen, damit wir genau wissen, wie es steht immer. Wie beim Sport ist es dann, habe ich gehört. Und dann sehen wir dann am Ende des Jahres, wer die Gewinnerin ist. Und deswegen auch müsst ihr wieder in dieser Folge abstimmen.
Genau.
Wir wissen ja schon, für wen ihr wählt.
Oh je. Ja dann, Christina, fang du mal an. Leg los.
Alles klar. Die heutige Folge für die literarischen Entstehungsgeschichten ist, für die gibt es einen ganz besonderen Anlass übrigens. Wir haben am 21.10. die Else-Marie Maletzke mit ihrer Jane Austen-Biografie zu Gast. Deswegen wissen wir heute schon, was wir gegenseitig präsentieren, nämlich wir sprechen heute über die wohl beliebtesten englischen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Das sind, Trommelwirbel,
Jane Austen und
die Geschwister Bronte. Übrigens, wer Pia und mich kennt und uns auch schon ein bisschen länger hört, weiß, wo unsere Vorlieben liegen, gell, Pia?
Ja, voll. Ich mag beide. Also alle. In dem Fall sind ja nicht nur zwei, aber okay. Ich mag alle.
Den Brennwell auch.
Na, den kenne ich noch nicht. Erzähl.
Genau. Auch heute möchte ich euch wieder die literarische Entstehungsgeschichte angenehm mit Ambiente präsentieren. Ihr wisst, in meiner Geschichte, nachdem ihr ja auch immer für mich stimmt, vielen Dank, dürft ihr euch zurücklehnen, euch ein Heißgetränk eurer Wahl holen. Das geht jetzt im Herbst sowieso besonders gut. Wir befinden uns in einem abgelegenen Dorf im Norden Englands, Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Ort heißt Haworth. In Haworth steht nämlich ein Pfarrhaus am Rand der Villen und der windumtosten Moore von Yorkshire, in dem vier Geschwister zusammen aufwachsen. Charlotte, Branwell, Emily und Anne Bronte. Charlotte ist 1816 geboren. Im Einjahresrhythmus folgen Branwell und Emily. 1820 kommt Anne zur Welt. Ihre Mutter und die zwei ältesten Schwestern sind früh gestorben. Der Vater, ein Pfarrer, ist viel beschäftigt. aufgezogen werden die Kinder von ihrer Tante Elizabeth Branwell. Das ist die Schwester der verstorbenen Mutter. Und die fördert die Kinder auch ganz viel. Charlotte und Emily beispielsweise ermöglicht sie längere Aufenthalte in Brüssel. Was für die Zeit
sicher teuer war wahrscheinlich, oder?
Mhm. Fand ich irgendwie bemerkenswert. Im Haushalt der Brontes brodelt es vor Fantasie. Der Funke kam 1826, als der Vater Patrick Bronte seinem Sohn Branwell ein Set winziger hölzerner Soldaten schenkte. Keiner konnte ahnen, dass diese kleinen Figuren der Beginn mehrerer literarischer Karrieren einleiten würde, die die Weltliteratur verändern sollten. Die Geschwister gaben den Soldaten Namen, machten sie zu Helden und Schurken, verliehen ihnen Stimmen. Bald entstanden ganze Reiche, angeführt von Königen, voller Intrigen waren sie, voller Kriege und Liebesdramen. Das Besondere daran, die Geschwister entwickelten diese Welten über Jahrzehnte weiter. So schrieben sie zum Beispiel Geschichten, Gedichte und fiktive Zeitungsberichte in winzigen, selbstgebastelten Büchern, die so klein sind, dass man sie nur mit einer Lupe lesen kann. Diese Miniaturbücher oder Little Books sind etwa 3 bis 5 Zentimeter groß und inzwischen berühmt. Man kann sie sich zum Beispiel im Bronte Parsonage Museum Haworth heute noch anschauen. Sie enthalten Geschichten wie The History of the Young Man, eine frühe Erzählung über die Spielzeugsoldaten, oder auch Branwell's Blackwood Magazine, eine erfundene Zeitschrift voller Rezensionen und Nachrichten aus einer der Fantasiewelten, die die Geschwister erschaffen haben. Oder The Search After Happiness, geschrieben nur mit einem P, also mit einem P zu wenig, Happiness, von der Charlotte Bronte. Und im Impressum steht, hat sie geschrieben, mit der Hand, printed by herself and sold by nobody.
Also schon sehr self-aware, das Ganze.
Ja, schon. Und von denen gibt's auch Bilder im Internet. Ich werde in den Shownotes auf die Seite vom Bronte Parsonage Museum verlinken. Dann kann man sie sich selber mal zumindest auf den Bildern anschauen. Warum die Bücher jetzt so klein waren, das kann heute nur noch gemutmaßt werden. Literaturwissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass es zum einen an der Papierknappheit lag, denn Papier war teuer und die Brontes waren ja keine reiche Familie. Außerdem gibt es Hinweise in Charlottes Briefen, in denen sie andeutet, dass die Büchlein nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, als also Teil dieser Spiel- und Fantasiewelt zwischen ihren Geschwistern war, die sie nur für sich behalten wollten. Diese Fantasiewelt bestand aus den beiden fiktiven Reichen Angria oder Angria und Gondal. Die Geschwisterpaare Charlotte und Branwell haben zusammen an Angria fabuliert, eine Welt wie ein Abenteuerroman voller exotischer Landschaften, Soldaten und einer gehörigen Portion Drama. Emily und Anne dagegen schufen Gondal, eine nordische, melancholische Welt, geprägt von ungestümen Heldinnen und tragischen Schicksalen. Angria entstand zuerst. Charlotte und Branwell waren unzertrennlich und fütterten einander mit Ideen. Ihr Angria war inspiriert von wahren Begebenheiten, die sie aus der Zeitung entnahmen, aber eben auch von Abenteuerromanen und großen Heldenfiguren der Zeit. Eine Hauptfigur war etwa Arthur Wellesley. Das ist der Herzog von Wellington gewesen, der im echten Leben in Waterloo zum Beispiel über Napoleon gesiegt hat. Im Reich von Angria wurde er zum unsterblichen Helden und Herrscher, Achtung, über die Kolonie in Afrika. Nach heutigen Begriffen wäre diese fiktive Wellesley wohl eher der Schurke der Geschichte. Aber Charlotte und Branwell sind im England des 19. Jahrhunderts aufgewachsen. Das war die Hochzeit des englischen Kolonialismus und Großmachtstrebens. Daher diese Art von, war das ein Held für sie? Die Charlotte jedenfalls schrieb später fast wehmütig über Andrea, dass sie in einer Welt lebte, die so real war wie das tägliche Leben, nur schöner. Emily und Anne dagegen schufen Gondel. Während Andrea an Kolonialfantasien und Zeitungsromanen hing, war Gondel wilder und persönlicher. Es war ein Reich von Inseln im rauen Norden mit einem Klima so stürmisch wie die Herzen seiner Bewohner. Hier regierten stolze Königinnen, unbezähmbar und leidenschaftlich. Eine von Emilys Hauptfiguren war die Königin Augusta Geraldine Almeida, eine Frau, die Intrigen schmiedete, Kriege führte, Gefangenschaft erlitt, doch nie ihren Stolz verlor. Anne dichtete von tragischen Liebesgeschichten und vom unausweichlichen Schicksal. Und meiner Meinung nach würden Anne und Emily heute als Vorreiterinnen der Romantasy, des Romantasy-Genres.
Es klingt schon sehr danach.
Gelten. Gell?
Ja.
So. Schade ist, dass die Prosatexte von Gondel fast vollständig verloren gegangen sind. Was erhalten geblieben ist, sind vor allem die Gedichte, die sie geschrieben haben. Ich meine vor allen Dingen Emily. Die zeigen die Intensität dieser Welt, das wie düster und stürmisch und emotionsgeladen das war. Und ein Kritiker hat einmal geschrieben, dass Gondel die Keimzelle von Wuthering Heights war. Und dass man darin schon ganz viel von was Emily Bronte, von der Stimmung, den Ursprung finden kann. Und daran sieht man schon, dass diese Fantasiewelten kein bloßes Kinderspiel waren. Sie waren für die vier eine literarische Werkstatt, ein Übungsfeld, in dem die Bronte-Geschwister Figurenpsychologie, Dramatik und Stil ausprobieren konnten. Charlotte übt hier ihre komplexen Heldinnen, die später in Jane Eyre auftauchen. Emily entwickelt in Gondel die dunkle, leidenschaftliche Atmosphäre von Wuthering Heights. Anne fand in ihren Gondel-Gedichten die Stimmen von Frauen, die sich gegen gesellschaftliche Zwänge auflehnten. Ganz wie in The Tenant of Wildfell Hall oder Agnes Grey. Und auch der Branwell, der sich selber als Schriftsteller und Künstler verstanden hat, der aber nie den Bekanntheitsgrad seiner Schwestern erreicht hat, war, wie man auch an diesen Miniaturbüchern merkt, ein ganz wichtiger Mitgestalter dieser Welten. Und seine frühen Texte zeugen davon, wie ernst die Geschwister diese eigene Welt nehmen. Die vier Geschwister sind leider relativ früh gestorben. Anders als lange behauptet, allerdings nicht alle an Tuberkulose. Das war nachweislich Anne. Sondern an Nierenversagen Branwell, der starker Alkoholiker war. Pneumonie, die Emily, die unbehandelt geblieben ist, und die Unfähigkeit, Nahrung zu sich zu nehmen und bei sich zu behalten, der Charlotte. Die drei Schwestern haben zeitlebens unter Pseudonymen veröffentlicht und im Eigenverlag.
Im Eigenverlag? Das haben wir nicht gewusst, das finde ich cool.
Nämlich Currer, Alice und Acton Bell. Und noch einmal, ich habe die Romane schon erwähnt, aber damit man sie noch mal zuordnen kann, weil man vielleicht das manchmal ganz gern verwechselt und die Anne auch nicht so bekannt ist wie Charlotte und Emily. Jane Eyre von der Charlotte, Wuthering Heights oder auf Deutsch Sturmhöhe von der Emily und Agnes Grey und The Tenant of Wildfell Hall, zu Deutsch die Herrin von Wildfell Hall von Anne. Die sich auch zu lesen lohnt. Und erst 50 Jahre nach ihrem Tod, 1899, erschien die Werkausgabe der drei Schwestern unter ihrem bürgerlichen Namen. Das war dann in einem Verlag in New York.
Das heißt aber, von Branwell ist nie was veröffentlicht worden. Okay.
Branwell hat ein relativ bekanntes Porträt von sich und seinen Schwestern gemalt. Wenn man auf Wikipedia geht, ist es das Bild, das da drin ist. Und zwar, das hat er 1834 fertiggestellt. Ursprünglich sah man die Geschwister von links nach rechts, Anne, Emily, Branwell und Charlotte, aber hat sich dann später übermalt. Und jetzt ist da nur noch so zwischen den Schwestern eine Säule zu sehen.
Ah, und das war er, okay.
Ja, das war er. Da war er.
Ist auch irgendwie interessant, oder?
Dass ja,
dann
total.
Gerade die Person, die weniger bekannt ist, dann gedacht hat, na, jetzt male ich mir raus.
Das habe ich angenommen. Ich habe dann gelesen, dass er es gemacht hat, weil er sich hässlich gefunden hat auf dem Bild.
Ah, okay.
Ja. Aber ich hätte auch als erstes angenommen, dass er vielleicht gemerkt hat, dass er nicht so erfolgreich ist wie sie. Also, zurück zu dem Bild von den vier Kindern im Pfarrhaus in Haworth. Draußen der Wind, das Moor. Drinnen sitzen sie über diesen winzigen Büchlein. Sie flüstern sich Intrigen zu, entwerfen Königinnen und Schlachten und Liebesdramen. Und was als so ein Kinderspiel begann, war der Ursprung von einer ganz großen Literatur, über die wir heute noch reden, die wir heute noch lesen, die in den Kanon Einzug gefunden hat. Und ohne diese hölzernen Soldaten, kann man vielleicht sagen, die der Vater 1826 den Kindern geschenkt hat, gäbe es vielleicht kein Jane Eyre und keine Sturmhöhe und kein Agnes Grey und was auch die, und alle anderen Romane. Und ich finde, das ist richtig, richtig schön, was man machen kann aus quasi nichts. Also du hast, sie haben nur Zeit gebraucht und Fantasie und wahrscheinlich ein bisschen Förderung und diesen Willen, ganz tief in die eigene Welt einzutauchen. Und das hat mich sehr schwer beeindruckt. Und das ist das Ende meiner Geschichte.
Applaus, Applaus. Ich finde es sehr interessant. Ich habe eben noch nie was von Branwell Curl gehabt, deswegen das war sehr interessant.
Gell? Ich auch nicht, bevor ich angefangen habe, gedacht, weil ich wusste, dass du über Jane Austen redest und ich habe aber gedacht, aber wen nimm ich vor die Bronte-Schwestern? Es ist ja unmöglich, die Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich...
Weil sie als so eine Einheit wahrgenommen werden. Eben, man sagt ja immer die Bronte-Schwestern.
Genau. Also. Ja, total. Also Fabi, da hat total fasziniert. Ich verlinke ja gern diesen Wikipedia-Eintrag mit dem Bild, weil es ist so ein bisschen saft, voll spannend, dass er sich da wieder ausgemalt hat.
Ja.
Okay, Pia, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Geschichte. Ich freue mich sehr.
Das heißt, wir wissen eh schon, worum es bei mir geht. Jane Austen. Stellt euch England Ende des 18. Jahrhunderts vor. Große Landhäuser, feine Bälle, endlose Gespräche über Stand und Vermögen und natürlich Heiratsaussichten. Und mitten in dieser Welt kommt 1775 in einem kleinen Dorf ein Mädchen zur Welt, Jane Austen. Jane wächst in einer sehr großen Familie auf, 8 Kinder und ein Vater, der übrigens auch Pfarrer ist. Also irgendwie lustig, dass gerade die Pfarrerskinder da so literarisch in diese Richtung gehen.
Aber meinst du, das ist, weil die... wahrscheinlich viel schreiben und lesen und so frühes Bildungsbürgertum.
Ja, und ich glaube auch, dass halt einfach viele Bücher in dem Fall im Haus sind. Und ich glaube, das macht halt schon auch einen Unterschied, wenn man den Zugang zur Literatur hat, oder? Vielleicht will man dann auch selber produzieren und was draus machen. Jane Austens Schwester Cassandra wird die engste Freundin fürs Leben. Schon als Teenager schreibt Jane kleine Theaterstücke und Geschichten, also auch sehr ähnlich wie bei den Brontes.
Es gibt diese Kurzgeschichte mit 11, richtig? Die kannst du heute noch lesen.
Ja, genau, da gibt's aber einige. Also die Juvenalia, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber da gibt's ein paar Frühwerke. Aber nicht etwa rührselige Romane schreibt sie, sondern bissige Parodien. Sie macht sich über die großen Romanheldinnen ihrer Zeit lustig. Ihr Witz ist also schon damals spürbar. Und Jane beobachtet. Auf Bällen, beim Teetrinken, mit Nachbarn oder auf Reisen nach Bath. Überall schaut sie den Leuten genau zu. Diese Beobachtungen fließen später in die Romane ein. Ihre Figuren, stolze Gentlemen, lebhafte Heldinnen, berechnende Mütter, wirken so echt, weil sie direkt aus dem Leben gegriffen sind. Anfangs schreibt sie nur für den privaten Kreis, oft auf kleinen Zetteln, die sie anscheinend sehr schnell beiseite gelegt hat, wenn jemand den Raum betreten. Nicht mögen, wenn Leute sie dabei erwischt haben.
Aber ja, ähnlich wieder wie die Charlotte mit ihren Miniaturbüchern, wo sie eigentlich gar nicht wollte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt.
Ja, aber veröffentlichen, das ist für die Frauen damals natürlich unvorstellbar. Doch 1811 wagt sie dann mit Hilfe des Bruders, also auch wieder ein Bruder, der da involviert ist, mit ihres Bruders Henry den Schritt. Sense and Sensibility, auf Deutsch Verstand und Gefühl. Auf dem Titelblatt steht allerdings nur By a Lady. Kein Name, keine Aufmerksamkeit, aber der Roman findet LeserInnen. 2 Jahre später kommt dann der große Durchbruch mit Trommelwirbel, Pride and Prejudice natürlich, Stolz und Vorurteil, die Geschichte von Elizabeth Bennet und Mr. Darcy, wir alle kennen sie, ein Liebesroman natürlich, aber auch eine spitze Satire auf Stand und Vorurteile der Gesellschaft. Das Tragische daran, Jane verdient eigentlich fast nichts. Sie verkauft die Rechte für gerade mal 110 Pfund. Heute wären das umgerechnet ungefähr 9.700 Pfund. Ihr Verleger hat stattdessen fast 40.000 Pfund in heutigem Geld gemacht. Also ein klassisches Beispiel, der Autor liefert und der Verlag verdient. Weitere Romane folgen, Mansfield Park, Emma und nach ihrem Tod dann Northanger Abbey und Persuasion. Keine Kriege, keine politischen Intrigen, sondern das tägliche Drama von Liebe, Ehe, Moral und menschlichen Schwächen. Und genau das macht die Bücher eben so stark. Sie zeigen, dass die kleinen Entscheidungen genauso spannend sein können wie die großen bombastischen Schlachten. Leider bleibt ihr wenig Zeit. 1817 mit nur 41 Jahren stirbt Jane Austen. Auf ihrem Grabstein wird sie vor allem als tugendhafte Tochter und Schwester geehrt. Von ihrer literarischen Größe und Schaffen steht da mal gar nichts. Als sie starb, wusste kaum jemand, wer die Lady hinter den Romanen überhaupt war. Erst ihr Bruder Henry macht die Autorinnenschaft öffentlich, als er sie die posthume Veröffentlichung von Northanger Abbey und Persuasion betreut. Die Gesellschaft der Regency Era hat nicht wirklich erkannt, welchen Schatz sie da verloren haben. Man sah in Austen nur eine Autorin kleiner häuslicher Geschichten, aber nicht die scharfe Analytikerin einer ganzen Epoche. Zu Lebzeiten bekam sie also nicht wirklich sehr viel Lob, aber ein Lob hat sie bekommen vom Sir Walter Scott. Der schrieb damals im Quarterly Review über Emma und pries diese namenlose Autorin als Meisterin des modernen realistischen Romans. Erst später erkennt die Welt, dass hinter den anonymen Romanen eine der größten Erzählerinnen Englands steckt. Heute, mehr als 200 Jahre später, sind die Geschichten lebendig wie eh und je. Sie werden ja auch immer wieder verarbeitet, da haben wir eh schon mal drüber geredet. Mhm. Ob als großer Kinofilm, gerade gibt es zum Beispiel wieder eine Neuverfilmung von Verstand und Gefühl, die wird gerade neu verfilmt.
Schon wieder?
Ja, schon wieder. oder es gibt auch Serien, zum Beispiel kommt auch wieder eine neue Netflix-Verfilmung von Stolz und Vorurteil raus. Oder sogar, es gibt ja auch moderne Varianten, zum Beispiel Bridget Jones ist ja auch eine moderne Variation von Stolz und Vorurteil.
Stimmt.
Genau, das heißt, die bleibt eigentlich zeitlos. Heute feiern wir eben den 250. Geburtstag von Jane Austen.
Nicht auch heute.
Heuer. Heuer feiern wir den 250. Geburtstag von Jane Austen, eben auch in der Stadtbibliothek mit der Veranstaltung am 21. Oktober.
Genau. Auf die freue ich mich auch schon sehr, weil ich glaube nämlich, dass die Frau Maletzke, die totale Expertin ist, sie hat nämlich auch über die Brontës schon Biografien geschrieben.
Ja, also ich bin schon sehr gespannt und freue mich da schon drauf. Genau, das war die Geschichte von Jane Austen. Und lustig, weil es gibt sehr viele Parallelen zu den Brontë-Schwestern.
Absolut, ja. Mit dem Pfarrersvater.
Ja, dass sie so früh angefangen hat. Auch dieses, okay, ja, ich kann nicht veröffentlichen, weil ich bin eine Frau, oder? Das ist ja bei beiden gleich.
Typisch auch für die Zeit. Danke, liebe Bia, für die spannende Geschichte. Ich finde auch, dass die Brontës ganz anders sind, ganz anders schreiben als jetzt die Jane Austen. Weil
ich finde die Brontës nicht so. Also ich finde, Romantik ist sicher bei beiden vorhanden.
Als satirische hätte jetzt Sturmhöhe, denke ich drüber, Jane Eyre.
Nein, es ist eine andere Richtung, aber ja. Die Romantik schon von den Landschaftsbeschreibungen und so hat man schon auch ein bisschen dabei bei beiden. Also man merkt, dass es um die gleiche Zeit
literarische Epoche wurde. Auch, ja, logisch.
Aber jetzt nicht unbedingt genau die gleiche Richtung.
Und beide Jugend anfangen einfach so in ihrer Fantasie, also Beide Gruppen.
Ich hätte sogar schon die ganze Zeit beide, obwohl es mehrere Leute sind, deswegen, die da gleichzeitig produziert haben.
Ja, und das muss dann halt auch eine sehr kreative Umgebung gewesen sein für die Kinder, dass sie sich da so ausleben haben dürfen. Das ist ja irgendwie schon toll.
Ja, und eben vor allem auch Frauen, oder? Weil das ja in der damaligen Zeit wirklich nicht gang und gäbe war.
Jane Austen ist ja unverheiratet geblieben, gell?
Ja.
Dann sagen wir danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Ihr könnt wie immer abstimmen auf Instagram unter stadtbibliothek.innsbruck, welche der beiden Entstehungsgeschichten euch besser gefällt. Wenn die
Jane Austen.
Schnitt, Cut, raus. Wenn die Abstimmung nicht mehr online sein sollte, dann könnt ihr uns auch gerne auch nachträglich noch eine E-Mail schreiben auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Auch das berücksichtigen wir natürlich. Und ihr könnt uns darüber auch gerne schreiben, wenn ihr euch besonders für eine Autorin, einen Autor interessiert oder euch fragt, wie ein Buch eigentlich zustande gekommen ist, dass wir für euch präsentieren sollen. Das machen wir sehr gerne. In dem Fall wünschen wir euch ein schönes Lesen und wir hören uns das nächste Mal.
Tschüss! Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.